Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Eine Sendereihe in 26 Folgen. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Und die Sendungen werden als Podcast abgelegt.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sendung in dieser Sendereihe bei LoRa München. Mein Name ist Mike Große-Hering. In der heutigen Sendung werde ich mit Bert Stach über die Themen Crowdworking, ein Begriff, der vor wenigen Jahren in aller Munde war, und die Auswirkungen von Digitalisierung und sogenannter künstlicher Intelligenz unterhalten.
Die Konkurrenz, die uns irgendwann kommt, ist nicht mehr der Cloudworker oder die Cloudworkerin, sondern die KI, die die Arbeit erledigt. Eine KI, also wenn man die ordentlich programmiert, dann noch mit der richtigen Robotik verknüpft, kann eine KI ja mehr oder weniger alles früher oder später. Und dann wirft sich ja die Frage auf, wer definiert denn, wo überhaupt noch Menschen arbeiten?
Vielleicht auch in anderen Branchen, besonders aber in der Softwareentwicklung, in der ich mich auskenne, gibt es immer wieder neue oder vermeintliche Trends. Man könnte auch sagen, neue Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Aktuell ist es das Thema agile Softwareentwicklung, gerne auch an das sogenannte Spotify-Modell angelehnt. Schlagzeilen wie ING, eine Bank auf Speed, lassen aufhorchen. Aber auch bei der IT der Deutschen Telekom oder bei Rewe wird umorganisiert. Manche vergessen, dass dieses Modell 2014 von Spotify veröffentlicht wurde und sich 6 Jahre später die IT-Welt eben doch weiterentwickelt hat und dass die White Papers nie als Kochrezepte gedacht waren. Trotzdem, gerade weil immer mehr Unternehmen auf Trends setzen und sie kopieren, bespreche ich mit Bert Stach, was aus dem alten Trend Crowdworking bei der IBM geworden ist und was erste Betrachtungen des neuen Trends agile Softwareentwicklung ergeben. Leider verwechseln manche Managerinnen die Agilität mit schneller, besser und niemals teurer. Genau genommen setzen sie auf Arbeitsverdichtung, eine ganz alte Masche. Deshalb hier zu Anfang Musik, um mal durchzuatmen. Wie immer werden die Künstler, Titel und Lizenzen am Ende nochmal genannt. Wer sich für GEMA-freie Musik interessiert, dem sei jamendo.de, Jamendo mit J, empfohlen. Jetzt also 17 von Jeffrey Philip Nelson.
When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. Careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became.
Sie hören LoRa München mit der dritten Sendung in unserer Sendereihe Zukunft in Arbeit. Mein Gesprächspartner ist Bert Stach, der als Verdi-Sekretär große IT-Firmen in Deutschland betreut. Darunter ist die IBM. Dort leitet er die Tarifverhandlungen und ist im Aufsichtsrat. Zu Anfang habe ich hier einen Ausschnitt aus unserem Gespräch vor 5 Jahren. Crowdworking war in aller Munde und schien die Mitarbeiterinnen in der gesamten Softwarebranche zu bedrohen. Damals fragte ich ihn, was Crowdworking ist und was die IBM damit vorhabe.
Crowdworking bezeichnet eine Arbeitsform, bei der im Gegensatz zu den klassischen Arbeitsverhältnissen die Aufgabenverteilung nicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer direkt stattfindet. Also da gibt es kein Direktionsrecht, wo ein Vorgesetzter einem Mitarbeiter sagt, was sie oder er nun zu tun hat in der nächsten Zeit oder mit der nächsten Aufgabe, sondern Crowdworking bezeichnet ein Arbeitsprinzip, bei dem Arbeit, ein Paket von Arbeit, eine Aufgabe, die klar und eindeutig definiert ist, im Internet ausgeschrieben wird an eine undefinierte Gruppe, die Crowd, die sich diese Aufgabe dann greifen kann und erledigen kann. Das ist erstmal die neutrale Beschreibung von Crowdworking. Eines der bekanntesten Crowdworking-Projekte ist die Enzyklopädie Wikipedia.de. Die funktioniert letztendlich nicht anders. Das ist jeder Nutzer des Internets, jede Nutzerin des Internets hat die Möglichkeit, auf Wikipedia.de Artikel einzustellen und dadurch eine Online-Enzyklopädie entstehen zu lassen, die mehr oder weniger ja das ganze Wissen der Welt beinhaltet, könnte man etwas pathetisch sagen.
Das Thema Crowdworking ist zumindest mir ja sehr bekannt geworden, dass es bei der IBM aufgetaucht ist und dann von dort aus auch so durch die Presse gegangen ist. Wann ist das denn bei der IBM aufgetaucht und wie waren die Anfänge?
Naja, aufgetaucht bei der IBM ist es, also in der Presse war es im Jahr 2012. Im Jahr 2012 gab es den großen Handelsblattartikel, den Aufmacher auf dem Handelsblatt, mit der Frage, wie viele Stellen die IBM in Deutschland abbaut. Aufgetaucht ist es früher. Es ist natürlich relativ schwer greifbar zu sagen, wann genau es aufgetaucht ist. Die IBM ist eines der führenden IT-Unternehmen weltweit und macht sich natürlich strategisch mehr oder weniger die ganze Zeit Gedanken darüber, wie es selbst aufgestellt ist. IBM hat ja in seiner Geschichte, in der Geschichte des Unternehmens auch unterschiedliche Phasen, Höhen und Tiefen erlebt und hat sich mehrfach selbst, man könnte eigentlich sagen, komplett neu erfunden. Vom Hersteller von Lochkarten zum Hersteller von Großrechnern zum heute eigentlich mehr oder weniger weltweit größten IT-Service-Anbieter. Die Hardware-Produktion spielt bei IBM lange nicht mehr die Rolle, mit der das diesmal gespielt hat, als das Unternehmen groß geworden ist. Insofern hat die IBM sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie sieht das Beschäftigungsmodell der IBM in Zukunft aus? Wo will die IBM dahin? Vor diesem Hintergrund hat die IBM, das ist jetzt allerdings eine Vermutung, irgendwann vor 10 Jahren begonnen, sich dort strategisch aufzustellen und hat verschiedene Projekte ins Leben gerufen, Generation Open, das Projekt Liquid. Das waren alles so Projekte, die um das Jahr 2010 in irgendeiner Form angedacht oder gestartet sind. Und im Jahr 2012 wurde es allerdings sichtbar, weil damals mehrere Publikationen bekannt wurden, mehrere Vorträge bekannt wurden, bei denen die IBM ja sich zum ersten Mal sehr klar aufgestellt hat, in dem Sinne, als dass sie Crowdworking als strategischen Ansatz in der Personalplanung, in der Personalentwicklung benutzen möchte. Crowdworking oder Crowdsourcing früher, was heißt früher, es ist ja immer noch so, aber das ist ja ein Modell, was man letztendlich im privaten Alltag kennt, was letztendlich eine Plattform ist, die Anbieter und Nachfrager zusammenbringt. Wir gucken uns myhammer.de an, da geht es um die Vermittlung von Handwerksdienstleistungen. Wir gucken uns letztendlich, man könnte fast sagen, ein Stück weit eBay an, wo es privates Kleinstgewerbe geht, was man so Gebrauchtes an Flohmärkten verkauft, kann man dann über eBay verkaufen. Auch das wird teilweise inzwischen auch kommerziell, nicht teilweise, auch eBay wird inzwischen im großen Stil kommerziell genutzt. Aber da geht es dann immer darum, dass ein einzelner Anbieter mit einem einzelnen Nachfrager in Verbindung gebracht wird. Das, was bei der IBM neu war, ist, dass die IBM im Prinzip überlegt hat, wie kann man ein gesamtes Beschäftigungsmodell, wie kann man die gesamte Belegschaft dieses Unternehmens weltweit darauf trimmen oder nicht trimmen, daraufhin umstrukturieren, dass genau dieser Markt an Freelancern, der ja auch existiert, Leuten, die keinen festen Job haben, sondern die ihre Dienstleistungen im Internet auch anbieten, die dort auch ja Nachfrager sind für Aufträge, wie kann man die in den Produktionsprozess bei IBM einbinden? Und das hat IBM in einer ziemlich klaren Radikalität damals angedacht. Und das führte letztendlich dazu, dass einer der ein damaliger IBM-Manager, der war für die strategische Personalentwicklung in England oder in dem Bereich der Personalentwicklung in England beschäftigt. Tim Ringo hieß der, der hat in einem Interview mit der Zeitschrift Personal Today gesagt, wenn die IBM ihre Projekte Liquid konsequent umgesetzt hat, dann würde das Unternehmen, das im Jahr 2011 weltweit 400.000 Beschäftigte hat, nur noch 100.000 Beschäftigte brauchen, um die Arbeit genauso zu machen wie im Jahr 2011. Und das wäre für die IBM, das hat er selber auch genauso formuliert, natürlich ein gigantischer Gewinn, weil dadurch alles, was mit Personal zu tun hat, wegfällt. Also nicht nur das, was wir als direkte Personalkosten sehen können, wie zum Beispiel Löhne, Gehälter, Sozialversicherungsleistungen, alles, was dazu gehört, sondern letztendlich geht es auch darum, dass man einem Freelancer braucht man kein Arbeitsgerät kaufen. Der braucht von dem Arbeitgeber keinen Rechner bekommen. Braucht man keinen Schreibtisch, keinen Schreibtischstuhl, kein Gebäude warm halten. Das hätte für ein Unternehmen, was mit weniger Belegschaft, mit einem Viertel der Belegschaft genauso die Arbeit erledigen kann, natürlich gigantische Gewinnvorteile gebracht oder bringt dann, wenn es umgesetzt ist, gigantische Gewinnvorteile. Aber diese Entwicklung muss man ganz gezielt steuern und gestalten. Denn es kann auch eine Entwicklung sein, bei der nur einzelne wenige gigantische Gewinne abgreifen und die Mehrheit der Menschen dabei ins Hintertreffen gerät. Und das gilt es zu verhindern.
Das ist genau meine Frage. Mir stellt es sich so dar, dass es große multinationale Konzerne gibt und dass es zurzeit nur eher national arbeitende politische Interessenvertretungen gibt, Politiker gibt, Regierungen gibt, die mehr oder weniger widerwillig sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, dass es da ein großes Ungleichgewicht gibt. Ich weiß nicht, wie optimistisch bist du, dass man diesen großen überregional tätigen Firmen überhaupt sich entgegenstellen kann.
Es kommt da ein schweres Stöhnen. Ich sag mal so, das kommt drauf an. Also ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit in der Politik zu leisten. Und wir haben in der Politik natürlich auch mit Strukturen zu kämpfen, die es uns relativ schwer machen. Es gibt als Gegenstück zu einem international agierenden Konzern, der seine Arbeit mit drei Mausklicks einmal rund um die Welt verlagern kann, nicht das Gegenstück einer Weltregierung, die das in irgendeiner Form kontrollieren kann. Ich meine, wir diskutieren seit einigen Jahren endlich über solche Dinge wie Finanztransaktionssteuern oder Ähnliches. Und wir brauchen letztendlich ähnliches Gegengewicht auch auf dem Arbeitsmarkt, dass die Verschiebung von Arbeit nicht so einfach funktionieren kann, wie das momentan der Fall ist. Allerdings muss ich sagen, es gibt auch einige Punkte, die durchaus positiv stimmen. Schauen wir momentan uns die Interessenvertretung am Arbeitsplatz an. Erstmal hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist es so, dass wir durch das Betriebsverfassungsgesetz eine klare Regelung haben, wie Mitbestimmung, wie Interessenvertretung im Betrieb funktioniert. Sowas wird es für Freelancer aller Voraussicht nach nicht geben. Und Freelancer werden auf der anderen Seite natürlich wunderbar miteinander verknüpft sein, weil es nicht nur für Freelancer nicht nur die Portale gibt, über die sie die Arbeit bekommen, über die sie ausgeschriebene Projekte sich anschauen, sondern für Freelancer gibt oder wird es auch zunehmenderweise Plattformen geben, über die sie sich selbst austauschen, über die sie sich selbst, im nächsten Schritt dann organisieren können. Wir erleben das bei Verdi durchaus klar und deutlich. Verdi organisiert inzwischen über 30.000 Freie. Über 30.000 Menschen, die nicht in sozialversicherungspflichtigen Berufen arbeiten, sondern eben auch unter anderem als Freelancer unterwegs sind. Und wir haben für diese Kolleginnen und Kollegen oder diese Kolleginnen und Kollegen haben das auch zum großen Teil selbst gemacht, inzwischen wunderbare Beratungsangebote entwickelt, wie sie ihre Interessenvertretung weiterentwickeln können. Und genau das ist der Punkt, den ich meine. Für Freelancer gibt es letztendlich keine andere Möglichkeit, die eigenen Interessen zu vertreten, als sich in irgendeiner Form auch zu organisieren. Nun mag man von unterschiedlichen Organisationsformen reden können, die so oder so aussehen. Aber letztendlich ist eine Interessenvertretung, bei der es um Arbeits- und Lebensbedingungen geht, die mag man auf der einen zu bestimmten Phasen vielleicht, in Frühphasen vielleicht mal anders nennen, als Community bezeichnen oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages wird man bei Gewerkschaften landen, Wir sehen diese Entwicklung in Deutschland deutlich. Wir sehen diese Entwicklung auch in den USA deutlich, wo eine der am stärksten wachsenden Gewerkschaften die Freelancer Union ist. Und so gesehen glaube ich, dass Interessenvertretung mit Gewerkschaft hier durchaus das Potenzial hat, noch wesentlich stärker zu werden und sich für die Interessen von Freelancern einzusetzen, international vernetzt, wie wir das in vielen anderen Bereichen übrigens machen. Also aus meiner eigenen Arbeit kann ich hier sagen, dass wir in den IT-Konzernen, die ich angesprochen habe oder für die ich selber eine Zuständigkeit habe, die Gewerkschaftsarbeit international vernetzt haben, damit wir wissen, was woanders passiert, damit wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern füreinander oder miteinander. Und gerade für Freelancer gilt das insbesondere. Und ich kann mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, dass es da eine andere Entwicklung geben wird, weil eine Entwicklung in diese Richtung ist die einzig sinnvoll mögliche.
Das hört sich alles ganz prima an und ich glaube, dass sich Freelancer organisieren müssen und auch werden. Aber wofür brauchen sie dann überhaupt noch Gewerkschaften?
Na, Gewerkschaften können alle möglichen wichtigen Funktionen hier übernehmen. Neben der Interessenvertretung ist es natürlich auch einfach eine Organisation, die Sicherheit schafft. Gewerkschaften in Deutschland bieten Rechtsschutz an als wesentliches Element, bieten an Streikgelder. Und für Freelancer gilt das Gleiche. Freelancer haben eines der größten alltäglichen Probleme in ihrer Arbeit für Freelancer ist die Sozialversicherungspflicht. Und die amerikanische Freelancer Union ist unter anderem dadurch so besonders erfolgreich, dass sie eine eigene Krankenversicherung mit anbietet. Sie ist darüber sogar so erfolgreich, dass die Mitgliedschaft in der Freelancer Union selbst beitragsfrei ist, weil die Gewerkschaft, die Freelancer Union, ihre Mitgliedsbeiträge quasi durch ihre eigene Krankenversicherung erwirtschaften kann.
Soweit der Rückblick aus 2015. Als ich Bert bitte, die aktuelle Situation bei der IBM zu beschreiben, bin ich schon überrascht.
Okay, also IBM hatte vor einigen Jahren eine Offensive gestartet, um virtuelles Arbeiten, um Cloud-Working und Crowdsourcing mit in die Arbeitsabläufe bei IBM einzubauen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern tendenziell auch weltweit. Der Hintergrund für IBM war natürlich die günstigere Arbeitskräfte einzukaufen dadurch und im Nebeneffekt auch noch sämtliche Sozialabgaben, die logischerweise mit einem festen Arbeitsverhältnis einhergehen, zu sparen. Das fällt ja alles bei Menschen, die sich im Web anbieten als Crowdworker nicht an. Das Ganze hat in Deutschland relativ schwierig funktioniert, denn wir haben auf der einen Seite eine sehr hohe Sensibilität in den Gremien der Interessenvertretung erzeugen können, also Betriebsräte, die das Thema, gefragt haben, welche Bedeutung hat das für die Betriebsabläufe und wenn man also sozusagen eine Betriebsänderung dort diagnostiziert, dann gibt es entsprechend des Betriebsverfassungsgesetzes, Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte. Und dadurch wurde das alles sehr anstrengend. Und am Ende des Tages ist dadurch der Effekt entstanden, dass die unmittelbare Einbeziehung von virtueller Arbeit in der Form in Deutschland kaum umgesetzt wurde. Wirklich nur da, wo man keine andere Lösung gefunden hatte, wo man keine Menschen einstellen konnte, wo man keine entsprechenden Qualifikationen finden konnte. Also in sehr geringen Dosen wurde das dann tatsächlich in Deutschland eingesetzt. Weltweit natürlich schon. Da fehlt mir aus nationaler Perspektive ein wenig der Überblick, um genau zu sagen, wie stark das in welchen Ländern eingesetzt wurde und inwiefern dort eine Verschiebung von Arbeit geschehen ist. Ich habe durch die Kontakte in den Eurobetriebsrat den Eindruck gewonnen, dass vor allem die Länder, die früher im Bereich von Nearshoring erleben konnten, dass Arbeit aus weiterentwickelten Industrienationen, also aus Deutschland zum Beispiel, dorthin abgewandert ist, vor allem natürlich dann die osteuropäischen Länder, die davon betroffen sind, dass dort eine relativ große Unsicherheit besteht, dass eben durch neue Arbeitsformen die Arbeit, die dann damals in andere Länder gewandert ist, dort wieder abgezogen werden kann. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es sich oft um einfachere, repetitive Arbeiten handelte und dass genau die Tätigkeiten sind, auf die natürlich ein viel größerer Druck herrscht als auf hochqualifizierte Tätigkeiten.
Ja, inzwischen, also habe ich der Presse entnommen, Das scheinen mir auch so Wellenbewegungen zu sein, wie man sie überall wahrnimmt, gibt es ja wieder das Thema Stellenaufbau bei der IBM. Also kannst du davon berichten?
Ja, also das war eine Initiative, die der jetzt scheidende IBM Deutschland-Chef gleich zu Beginn seiner Amtszeit gestartet hat. Er wollte damals, insgesamt waren es um die 3000 Stellen bei IBM in Deutschland schaffen. Allerdings muss man sagen, dass bei der IBM gleichzeitig auch Stellenabbauprogramme gelaufen sind. Wir haben bei der IBM vor etlichen Jahren, vor 4 Jahren begann das ungefähr, eine Kündigungswelle gehabt, bei der 1000 Leute eine betriebsbedingte Kündigung, knapp 1000 Leute eine betriebsbedingte Kündigung bekommen haben. Viele von denen sind dann nachher im Vergleich mit Aufhebungsangeboten gegangen. Gleichzeitig macht die IBM Jahr um Jahr freiwillige Angebote für Aufhebungsverträge. Es gibt Altersteilzeit, es gibt etliche Programme des Unternehmens, wie man das Unternehmen mehr oder weniger geordnet verlassen kann. Und dagegen wirkt diese Einstellung von 2.000, 3.000 Leuten tatsächlich effektiv nur so, dass es in den letzten 2 Jahren gereicht hat, die Beschäftigungszahlen zu halten. Wären diese Einstellungen nicht gewesen, wäre ein massiver Beschäftigungsabbau gewesen. Und das, was wir erleben konnten in den letzten Jahren, ist, dass die Anzahl der Beschäftigten bei IBM in Deutschland dadurch relativ ziemlich deutlich stagniert hat.
Hast du den Eindruck, dass es darum geht, das Durchschnittsalter zu senken, also ältere Beschäftigte loszuwerden und jüngere, anders oder besser ausgebildete an Bord zu holen?
Das ist eine Tendenz. Das ist eine Tendenz, bei der ich den Eindruck habe, dass es ein Stück weit tatsächlich so ist. Aber es wäre nicht ganz richtig, das absolut zu verallgemeinern. Es kommt tatsächlich auf Qualifikationen und Tätigkeiten an. Manch erfahrener Consultant ist in seiner oder ihrer Fähigkeiten besser als die jungen Wilden oder wie auch immer man das nennen mag. Das ist eine individuelle Frage oft. Also natürlich gibt es eine Tendenz, gerade in den technischen Bereichen, in den Programmierbereichen, wo natürlich neue Technologien besonders gefragt sind, aber insgesamt lohnt es sich da doch genauer hinzuschauen. Also ja.
Okay, also verallgemeinern kann man das nicht, habe ich verstanden. In einem Interview hast du davon gesprochen, dass es auch wichtig ist, die IBM-Beschäftigten, die schon seit Jahren im Konzern arbeiten, mitzunehmen. Dass es dafür in den Tarifverträgen oder im Tarifvertrag Qualifizierungen gibt und dass das eine Basis sein muss, um entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Ich nehme an, das hast du nicht einfach grundlos betont. Was ist dafür der Hintergrund?
Nun ja, an dem Punkt, an dem dann tatsächlich neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden mit neuen, aktuelleren Qualifikationen und bestehende Beschäftigte nicht weiterqualifiziert werden, dann gibt es natürlich irgendwann einen Bruch, der sich durch eine Belegschaft zieht. Und genau das ist das, was ich damit ansprechen wollte und das, was ich damit auch einfordern sollte. Menschen, die sich irgendwann dafür entschieden haben, im IT-Bereich zu arbeiten, denen ist, glaube ich, sehr wohl bewusst, dass es Softwarezyklen gibt, dass es ständig neue, dass es einen immensen Innovationsdruck gibt. Und die sind auch bereit, sich zu qualifizieren. Aber man muss die Möglichkeiten schaffen. Und damit kann man bestehende Beschäftigte in einem Veränderungsprozess sehr gut mitnehmen. Das wird bei vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen gelingen. Aber man muss es einfach sehr aktiv fördern, sehr aktiv tun, damit man sozusagen die verschiedenen Qualifikationen, die in einer durchmischten Belegschaft auch vorhanden sein können, optimal im Sinne der Menschen, der Kolleginnen und Kollegen einsetzen kann.
Eine Frage, der aktuelle Trend in der Softwareindustrie, der nicht ganz neu ist, ist ja das Thema, die Überschrift agiles Arbeiten. Scrum ist da eine Ausprägungsform, wie heutzutage Software entwickelt wird. Was gibt's da bei der IBM? Ist die auch mit auf diesem Zug gesprungen? Ist die da auch unterwegs?
Nun ja, das ist immer, IBM ist auf der einen Seite ein recht hierarchisch strukturierter Konzern, der zentral gelenkt wird. Und dann ist agiles Arbeiten natürlich immer so ein bisschen das, was in bestimmten Leitplanken funktionieren soll. Aber das ist ja dann oft ein Widerspruch in sich. Aber tatsächlich ist es so, mal diese Begriffe so ein bisschen zur Seite geschoben, dass natürlich die Arbeit sich so im direkten Erleben eine ganze Menge geändert hat, indem, naja, das, was früher so war, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter geht ins Büro, findet da das Team vor oder die Abteilung, in der gearbeitet wird, in der die Aufgaben abgearbeitet werden. Das ist heute bei IBM in den seltensten Fällen noch so. Also es ist normal, dass versucht wird, so agil wie möglich zu arbeiten. Und es ist sehr normal geworden, dass die Teams, in denen gearbeitet sind, oft virtuelle Teams sind. Also Menschen, die teilweise über sehr lange Zeiträume, über Monate und Jahre hinweg miteinander zusammenarbeiten, die aber in unterschiedlichen Städten zu Hause sind, die sich also eigentlich gar nicht sehen würden im Normalfall. Und das ist insofern eine ganz besonders spannende Geschichte, als dass wir, und jetzt komme ich kurz auf dieses Thema Gefährdungsbeurteilung zu sprechen. Wir haben, oder bei IBM wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, bei der diagnostiziert wurde, dass dieses dauerhafte Arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen, die man gar nicht wirklich kennt, eine Belastung, eine Fehlbelastung ist, die zu einer Gefährdung wird. Und wir haben dann überlegt, welche, oder in der zuständigen IBM-Gesundheitskommission wurde dann überlegt, wie kriegen wir dieses Problem denn in irgendeiner Form eingefangen, dass die Menschen wieder eine Chance haben, irgendwo sich auch einzuschätzen. Denn es ist offensichtlich ein Unterschied, ob man den Menschen, mit dem man zusammenarbeitet, immer nur virtuell am Bildschirm sieht oder auch wirklich mal begrüßt und guten Tag sagt und sich wirklich kennenlernt. Und inzwischen seit 4 Jahren organisiert die IBM für diese virtuellen Teams einmal jährlich ein Team-Meeting mit einem Team-Event. Das muss jetzt nicht immer eine riesige Geschichte sein, in der man durch den Klettergarten turnt oder ähnliches. Aber trotzdem, es wurde inzwischen organisiert, dass diese virtuellen Teams sich mindestens einmal im Jahr treffen und auch ein bisschen Teambuilding miteinander machen können. Und wir haben in diesem Jahr den zweiten Durchlauf der Gefährdungsbeurteilung gemacht und konnten tatsächlich erkennen, dass es positive Effekte auf das Arbeiten in virtuellen Teams gibt und sind eigentlich ganz, bewerten es sehr positiv, dass wir hier eine Verbesserung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielen konnten. Human race, we're in a race for the human race to save our planet that we can't replace. No other earth is there in outer space. Give mom a break, for goodness sake. I'm gonna give much more than I take. I'm not defined by what I buy, but what's inside my heart and my mind. I'm not defined by what I can buy. My big heart and mind. Not much we need. Say goodbye to greed. Life is in great peril and it's time to take heed. Nurture all the flowers with the birds and the bees. Trees upon the land and the fish in the sea. No need for all those goods and plastic packaging. The earth is sort of blue 'cause she wants to be green. The SUV sucks up too much energy. Imagine travel that's petroleum free. Water that's clean and air that we can all breathe. With solar panels on our roofs and our streets. No offshore oil, no oceans more. The future of our world is up to you and to me. The keepers of the flowers and the birds and the bees. Trees upon the mountain and the fish in the sea. Meaningless consumption just pollutes everything. The earth is so blue 'cause she wants to be green.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Von Texas Radio Fish hörten Sie Human Race. Im dritten Teil unserer Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit in Zukunft spreche ich mit Bert Stach, Verdi-Sekretär, der unter anderem die IBM Deutschland betreut. Am Anfang der heutigen Sendung hörten Sie einen Auszug aus einem Gespräch, das ich vor circa 5 Jahren mit Bert Stach über das Thema Crowdworking geführt habe. Crowdworking ist die Idee, Aufgaben an sogenannte selbstständige ArbeitnehmerInnen in der ganzen Welt auszulagern. Die IBM schien umfangreich auf dieses Thema zu setzen und wir machten uns Sorgen, was aus den Arbeitsverhältnissen und der sozialen Absicherung werden würde. Im aktuellen Gespräch hat mir Bert Stach berichtet, dass sich Crowdworking in Deutschland nicht durchgesetzt hat. Stattdessen setzt auch die IBM auf virtuelle Teams, die weltweit verteilt zusammenarbeiten und agile Arbeitsmethoden einsetzen. Weltweit verteilt und agil? Das entspricht nicht meinem aktuellen Verständnis von agilen Konzepten. Häufig werden Teams gezielt an einem lokalen Campus zusammengezogen, um schnellen kreativen Austausch und Lösungsfindungen zu fördern. In der Kaffeepause und beim Mittagessen nicht abschalten, sondern weiter im Gespräch an den Themen arbeiten.
Was mir aufgefallen ist, agile Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja crossfunktional arbeiten, interdisziplinär zusammengesetzt sind, klar, aber idealerweise auch eine hohe räumliche Nähe haben, sprich möglichst am gleichen Ort zusammensitzen, weil die Abstimmung dadurch schneller geht und weil auch dieser kreative Prozess einfacher ist. Und ich habe wahrgenommen, dass einige große Softwarehäuser, meinetwegen Google, oder Microsoft, von diesem allgemeinen mobilen Trend wieder etwas zurückgegangen sind, so einen Campus machen, die Leute reinholen und die Leute wieder zusammensetzen wollen. Das ist aber nicht das, verstehe ich jetzt, was bei euch passiert.
Nein, das trifft zu. Es gab einen entsprechenden Versuch, mehr Präsenz in den Büros zu erreichen in den USA, bei IBM in den USA. In Deutschland habe ich das bisher nirgendwo, bin ich dem nirgendwo wirklich begegnet.
Als wir vor ein paar Jahren miteinander gesprochen haben, habe ich dich gebeten, zu dem Thema Crowdworking, dezentrales, vereinzeltes Arbeiten, wo Leute als Einzelunternehmer auftreten und sich am Markt bewerben, haben wir über die Zukunft der gewerkschaftlichen Organisation gesprochen, wie die Zukunft der Arbeit für die Menschen ausschauen könnte. Und ich hatte dich gebeten, mal zu orakeln, was du erwartest. Und für dich hing es stark davon ab, ob die Menschen es schaffen, sich zusammenzuschließen und ein starkes Gegengewicht dazu bilden zu können. Dann warst du relativ hoffnungsfroh. Wie siehst du das denn jetzt 4 Jahre später?
In meiner Wahrnehmung hat sich Cloudworking und Crowdsourcing in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen nicht durchsetzen können als Haupterwerbstätigkeit. Es gibt natürlich immer Menschen, die auf Plattform irgendeine Fähigkeit, die sie haben, gut verkaufen können und mit Nachfragern zusammengebracht werden, die sich sonst niemals finden würden. Aber im Allgemeinen, es ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir das mal für Freelancer.com ausgerechnet haben, wie der Stundenlohn umgerechnet aussieht. Aber Freelancer veröffentlicht inzwischen auch nicht mehr die Zahlen der Umsätze, die da insgesamt gelaufen sind. Das waren im Endeffekt Beträge im Centbereich. Also der Effekt für Deutschland, den ich, oder für den deutschen Arbeitsmarkt, den ich wahrnehme, ist, dass es, wie gesagt, nicht zu einer Haupterwerbstätigkeit durch Cloudworking oder Crowdsourcing kommt und dementsprechend die Menschen in ihren festen Berufen immer noch sich organisieren. Momentan haben wir ja eine Erwerbsquote, die so hoch ist wie noch nie in der Historie dieses Landes. Und dagegen haben es solche Arbeitsformen wie Crowdworking und Crowdsourcing auch wirklich sehr schwer, weil sie eben, wie gesagt, kaum existenzsichernde Einkommen bilden können. Gleichzeitig ist es so, dass diejenigen, die in den Bereichen arbeiten, wir konnten in Verdi tatsächlich einen gewissen Organisationsgrad oder eine gewisse Nachfrage auch nach gewerkschaftlicher Organisation registrieren. Wir haben inzwischen etliche zigtausend, die aktuelle Zahl liegt mir jetzt leider nicht mehr vor. Wir haben etliche zigtausend Selbstständige und Freie, die bei Verdi organisiert sind und sich dort natürlich auch für Arbeitsbedingungen auf Plattformen mit einsetzen. es gab da verschiedene Ansätze, dieses System von wer bewertet wen umzudrehen und Plattformen für Crowdworker selber zu schaffen, die dann die Arbeitgeber bewerten. Also da gibt es durchaus auch den Versuch, damit in irgendeiner Form konstruktiv umzugehen und sich zu organisieren. Aber der entscheidende Effekt ist, dass es ich nehme es nicht so wahr, als dass es Haupterwerbstätigkeit in irgendeiner Form in diesem Land bisher geworden ist. Und wenn ich dann die Perspektive noch ein bisschen weiter aufmache, gerade diese einfachen Tätigkeiten, die ja sozusagen zerstückelt und verlagert werden sollten in die Cloud, sind eigentlich viele Tätigkeiten, die, also wir arbeiten momentan oder in Unternehmen arbeiten momentan daran, künstliche Intelligenz immer weiter voranzubringen. Da ist die Frage, ob das irgendwann überhaupt noch von Menschen gemacht werden muss. Wenn ich heute bei einer Versicherung einen Schaden melde, dann kann ich mir noch nicht zu 100% sicher sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schadensmeldung dunkel verarbeitet wird, also gar nicht mehr irgendein Mensch das liest, sondern das von einem eingescannt und oder gleich direkt digital eingegeben von einem Computer ausgewertet wird, von der künstlichen Intelligenz ausgewertet wird, ist jetzt schon relativ hoch und zunehmend. Die Konkurrenz, die uns irgendwann kommt, ist nicht mehr der Cloudworker oder die Cloudworkerin, sondern die KI, die die Arbeit erledigt. Und die kriegen wir gar nicht organisiert.
In aller Munde ist ja das Thema jetzt so Digitalisierung, Arbeit 4.0. Wie betrachtest du das Problem aus gewerkschaftlicher Sicht, aus Arbeitnehmervertretungssicht, wenn es zu einer stärkeren Internationalisierung kommt, wenn es zu räumlich und zeitlich entgrenzten Arbeiten kommt, dann erleben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses kollektive Interesse ja weniger. Und haben auch weniger Neigung, sich überhaupt noch zu organisieren, weil sie davon einfach nichts mitbekommen und die Nutzen auch nicht so leicht sehen können. Wie ist da deine Einschätzung zu diesem Thema?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Denn das ist immer eine Frage, der persönlichen Situation. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist ein bisschen dann, wie das so ist halt. In der Tat ist es so, dass in der ersten Phase Digitalisierung, neue Arbeit, das kann ja auch alles erstmal sehr spannend sein, weil es viele, viele Optionen bietet, die früher gar nicht so leicht erreichbar waren. Aber Entgrenzung der Arbeit, was dann irgendwann kommt, das ist eine Diskussion, die führe ich auch immer wieder, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, die in Startups arbeiten, die sagen, okay, wir investieren hier gerade in unser Leben, wir bauen diese Firma auf und dann haben wir einen gigantischen Erfolg und das ist toll, das können wir feiern, das ist super. Kann ich auch gut verstehen. Ist auch sehr nachvollziehbar, weil man unmittelbare Ziele hat. Man bekommt quasi die Belohnung sofort dadurch mit, dass ein neuer Kunde akquiriert wird und der Wachstum eines Startups wirklich persönlich erlebbar ist. Und das Ganze kippt bei ganz vielen Menschen dann irgendwann ganz einfach an den Punkt, an dem dann die Familiengründung ansteht, die Kinder dazu kommen und dann stellt man auf einmal fest, dass der vom Arbeitszeitgesetz eigentlich sowieso gar nicht vorgesehene Arbeitstag, der länger als 10 Stunden dauert, mit Windeln wechseln, schlichtweg nicht kompatibel ist. Und dann kommt die Nachfrage, wie regeln wir denn unsere Arbeit hier? Also da, wo es echte Startups sind, da, wo es virtuelle Startups sind, irgendwann kommen die Kolleginnen und Kollegen auf die Idee und sagen, wir brauchen irgendeine Form, dass es funktioniert, und zwar in einem ausgewogenen Verhältnis in dem Teil, der für die Firma da ist und in dem Teil, der für das Privatleben da ist. Und an dem Punkt kommt dann immer die Frage, wie können wir einen Betriebsrat bilden? Welche Rolle kann eine Gewerkschaft bei uns im Betrieb übernehmen? Es ist wirklich so ein, man kann wirklich einen Lebenszyklus eines Unternehmens sich fast schon angucken. Natürlich gibt's den in mancher Form verzögert und in mancher Form schneller. Dann kommt es immer noch darauf an, was die Rahmenbedingungen sind, ob es aus irgendeinem Grund einen gewerkschaftlichen Zugang gibt oder nicht. Aber im Großen und Ganzen, ich habe das gerade erlebt bei einer Ausgründung von IBM, die CICs, die wurden auch so als, also IBM hat ein relativ großes Client Innovation Center, kurz CIC ab, also so eine Unterfirma gegründet, die gar nicht zum deutschen IBM-Konzern erstmal gehören sollte, in Magdeburg ein großer Standort aufgemacht wurde mit vielen Beschäftigten. Da sah es aus wie bei IBM, überall standen die Tischkicker rum und es wurde auch versucht, eine möglichst progressive, tolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Nun gut, das gehörte zum IBM-Konzern, darum war damit zu rechnen, dass gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen und Kollegen da irgendwann die Kontakte nutzen und auf die dort Arbeitenden IBMerinnen und IBMer zugehen und sagen, also es macht schon Sinn, sich irgendwann zu organisieren. Und genauso ist es passiert. Eigentlich war das gar nicht vorgesehen und geplant. Aber inzwischen gab es dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Verdi zugingen, auf uns zugingen und sagten, also wir möchten hier gerne einen Betriebsrat wählen, wir möchten uns organisieren. Und der Betriebsrat wurde dieses Jahr im Oktober, war es, glaube ich, war die Wahl. Und jetzt haben sie einen. Nehmen jetzt ihre ganz normale Interessenvertretung im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes auf. Das ist so ein Zyklus. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, bei denen das nicht so funktioniert. Aber das ist so ein Lebenszyklus, durch den wohl alle Unternehmen früher oder später gehen müssen.
Na gut, aber das stimmt mich ja sehr positiv. Das bezeichne ich ja als Erfolgsgeschichte.
Naja, es ist nicht leicht. Also Selbstgänger sind das nicht. Es braucht natürlich dann auch wiederum engagierte Kolleginnen und Kollegen, also gewerkschaftliche Kolleginnen und Kollegen, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, die bereit sind, Ressourcen da reinzustecken und zu sagen, okay, ich erkläre euch, wie Interessenvertretung funktioniert. Das muss schon irgendeiner machen. Und da muss man aufpassen, dass auch diese auch dieser Skill nicht ausstirbt. Aber grundsätzlich, natürlich werden Gewerkschaften auch durch welche öffentlichen Diskussionen auch immer, immer auch eine Gegenbewegung haben. Es wird auch immer Gegenwind für gewerkschaftliche Positionen geben. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder Menschen, die wissen, warum man sich da engagieren sollte.
Wie siehst du das mit diesem Spagat, dem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgesetzt sind, zwischen der entgrenzten Arbeit durch mobiles Arbeiten, durch Homeoffice, durch Arbeitszeit und Arbeitsort sich selbst einteilen können. Auf der einen Seite also die große Freiheit, die sie haben, und auf der anderen Seite dem Leistungsdruck, den sie in Teams ausgesetzt sind, weil das Team ein gemeinsames Ziel hat und dieses Ziel erreichen will. Und wenn da jeder seiner individuellen Freizeitbedarfen nachgeht, dann wird dieses Ziel natürlich nicht erreicht, sodass so ein Leistungsdruck, eine indirekte Steuerung daraus entsteht. Siehst du da Probleme? Was rätst du, wie Mitarbeiter damit umgehen sollen?
Da gibt es definitiv Probleme, denn an dem Punkt, an dem es keine Rahmenbedingungen gibt, die das in sinnvollen Bahnen organisieren, ist die Gefahr der Ausbeutung einfach allgegenwärtig. Und wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in so einer Situation, also wenn die Chefetage keine persönliche Sensibilität dafür hat, und das ist was nur in kleinen Unternehmen dann funktioniert, wo sozusagen der Kontakt meistens von den Besitzern eines Unternehmens zu den einfachsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch da ist, wo sozusagen auch noch ein Stück weit eine gefühlte Empathie ist, gibt es die Möglichkeit zu überlegen, sind diese Ziele überhaupt realistisch? An dem Punkt, an dem Firmen größer werden, anonymisiert sich das, logischerweise, weil die Verbindung von Team zu Unternehmensleitung oft nur noch auf dem Papier oder in Form von wer berichtet an wen existiert. Und wenn man in so einem Zusammenhang dann keine klaren Regelungen hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute stimmen früher oder später mit den Füßen, oder gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmen früher oder später mit den Füßen ab, also gehen, verlassen das Unternehmen. Oder es gibt irgendwann hohe Krankenstände durch Burnout, oder es gibt in irgendeiner Form einen Modus wie Wendy, der es für beide Seiten ermöglicht, sowohl in Teams als auch mit Zielen, als auch mit Arbeitszeiten eben vernünftig und sinnvoll umzugehen. Und die Regeln, die es dafür gibt, ist im Prinzip optimalerweise eine tarifvertragliche Lösung, und die Übersetzung im Betrieb sind Betriebsvereinbarungen, also es gibt ja durchaus Betriebsvereinbarungen, die Leistungsbewertung regeln, die sagen, dass Ziele realistisch sein müssen, die Einspruchsmöglichkeiten, Einspruchswege beschreiben, in denen einfach ein funktionierendes System von Ziel, Teamarbeit und Arbeitszeit hergestellt werden kann. Das gibt es. Das kann man sich auch aus Unternehmen, die das schon längst gemacht haben, abschreiben und fürs eigene Unternehmen dann ein Stück weit anpassen. Es bedarf natürlich Menschen, die sich dafür engagieren, dass diese Regelungen entstehen. Und wenn es die nicht gibt, auf allen Ebenen, sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch in der Unternehmensleitung, dann sind solche Systeme oder solche Arbeitsweisen können letztendlich nur auf Zeit funktionieren, weil entweder, wie gesagt, die Menschen gehen weg oder halten es nicht mehr aus und werden krank.
Das heißt, das regelt sich dann auf guter oder unguter Weise von selbst.
Also ich bleibe ja Optimist, nur nicht das vielleicht auch daran, dass ich in den letzten 10 Jahren den Konzern IBM betreuen durfte und ich einfach erleben konnte, wie sich auch Betriebsratsgremien, wie sich eine Interessenvertretung einfach immer weiter emanzipiert hat und auch professionalisiert hat, immer genauer weiß, welche Regeln gelten, wie ein Problem gelöst werden kann und teilweise auch proaktiv auf Konzernleitung zugeht und sagt, wir müssen hier was angehen, was noch nicht geregelt ist und teilweise eben auch auf eine Verhandlungsbereitschaft gestoßen ist und zu funktionierenden Regelwerken dann gefunden hat. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Also es ist immer, besteht immer die Gefahr, wenn keiner sich engagiert, dass es den Bach untergeht. Aber das, man muss es einfach tun. Und da, wo es passiert, muss ich sagen, habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit steigenden Organisationsgraden als auch mit einer sich immer weiter emanzipierenden Interessenvertretung. Übrigens, das hört sich dann immer so, oder man könnte im ersten Moment auf die Idee kommen, dass das dann für Unternehmen eine ganz unangenehme Situation ist, die entsteht, weil Betriebsräte auf einmal entdecken, dass alles noch so geregelt werden könnte. Tatsächlich ist das mitnichten so, denn egal, ob wir nun von Gewerkschaften, Betriebsräten oder auch den normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den der Unternehmensleitung sprechen, am Ende des Tages haben ja alle ein gemeinsames Ziel. Sie wollen vernünftige Arbeit machen oder es soll vernünftige Arbeit geben, die in einem Unternehmen zu einer Situation führt, in dem gute Löhne und Gehälter gezahlt werden können. Und natürlich definiert das eine Unternehmensleitung im Detail vielleicht ein bisschen anders als die einzelne Mitarbeiterin und der einzelne Mitarbeiter. Aber irgendwo gibt es dann ja doch ein gemeinsames Ziel, dass alle davon und damit leben können müssen. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, or won't you please come down? Country, Mr. Williams, you can groove. So remix till the family of man move. Don't worry about the royalties. It's a non-commercial song. And we gonna sing it down, down all night long. Come on down, Mr. Williams. Won't you please?
Sie hörten von Wellman The Remix in Latino Blues. Im dritten Teil der Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft, spreche ich mit Bert Stach, der für Verdi die IBM Deutschland betreut.
Wenn du dir das Thema KI anschaust, die Ausprägung, die es heutzutage schon gibt. Ein Beispiel, was ich kenne, ist, dass man anfängt, eine KI als Dispatcher zu benutzen. Das heißt, die Kunden rufen mit ihren Anliegen an und normalerweise säße da ein Mensch, hört sich das an und verteilt dann die Anrufe an diejenigen Mitarbeiter, die sich mit diesem fachlichen Thema gerade ganz gut auskennen. Oder verweist die Anrufenden, lies mal das Manual auf Seite 17, kennst du denn das Rundschreiben 12 und schau doch da mal. Für dieses Thema kenne ich ein Unternehmen, wo eine KI angelernt wird, eingesetzt wird und so langsam anfängt ins Rollen zu kommen. Und natürlich ist das Ziel nur, keine Mitarbeiter abzubauen, sondern die Dispatcher, das Team zu entlasten. Klammer auf, das Team wurde vorher deutlich reduziert und darum sind sie jetzt so überlastet. Aber jetzt kann man das natürlich umdrehen und sagen, ja, Entschuldigung, wir wollen doch die Mitarbeiter nur entlasten, also müssen wir das einsetzen. So ein interessanter Zyklus, der da entsteht. Macht die IBM was an dieser Stelle? Kennst du da Beispiele aus der Praxis?
Ja, natürlich. Also die IBM hat ein eigenes Produkt für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Das segelt alles unter dem Markennamen Watson. Und Watson wird als die kognitiven Fähigkeiten, lernende IT, lernende künstliche Intelligenz, die sind alle, daran wird wirklich mit hoher Intensität gearbeitet. In München gibt es ein eigenes Watson IoT Center in den Munich High Towers, in denen mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Was spannend ist, wir haben diese Situation uns lange angeguckt und haben dann überlegt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz etwas ist, was wir uns dringend mal genauer anschauen müssen und auch, naja, als Forschungsfeld, als Forschungsfrage uns ansehen müssen. Und es gibt inzwischen einen von Verdi, IBM und auch mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördertes Forschungsvorhaben. Das ist angesiedelt an der Uni in Maastricht. Wie wirkt KI auf das Arbeitsleben? Die sind momentan dabei, noch zu forschen. Es gibt also keine Ergebnisse, die kommuniziert werden. Und die Forschungsfrage ist auch, wie wirkt der Einsatz auf KI? Nicht welche Substitutionseffekte erzeugt KI, also welche Entwicklung auf die Menge der Arbeit hat es, sondern nur da, wo es eingesetzt wird, wie wirkt es? Und das sind zwei Dinge, die muss man sich natürlich sehr getrennt, also die muss man beide betrachten. Aber diese Forschungsfrage beschäftigt sich jetzt erstmal mit der Frage, was passiert in Teams, auf denen auf einmal sozusagen der Kollege KI oder die künstliche Intelligenz, die Kollegin KI dazukommt? Und die ersten Zwischenergebnisse sind insofern ganz spannend, als dass es meistens als sehr positiv wahrgenommen wird, weil es als Assistenzsystem die Arbeit selbst tatsächlich als erleichternd wahrgenommen wird. Mhm. Und jetzt ist ein Stück weit natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge passiert was. Wir werden mit Sicherheit Substitutionseffekte haben. Mit Sicherheit wird Arbeit durch künstliche Intelligenz verloren gehen. Also es gibt ja von der Oxford University gab es mal eine Studie, die für verschiedene Berufszweige ein Szenario von bis zu 50% Arbeitsplatzverlust ausgeht. Es gibt da geht es jetzt ganz allgemein um Digitalisierung. Es gab noch Ende der letzten Legislaturperiode hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Weißbuch Arbeit 4.0 oder Weißbuch Digitalisierung hieß es veröffentlicht. Und da gab es zwei Szenarien, die gerechnet wurden, und zwar beschleunigte Digitalisierung und normale Digitalisierung. Und bei einer beschleunigten Digitalisierung, also wenn man alles auf Innovation geschaltet wird, war das Ergebnis, dass es für den bundesdeutschen Arbeitsmarkt eine geringe fünfstellige Anzahl an zusätzlichen Arbeitsplätzen gibt, die geschaffen werden. Und bei einer verlangsamten Digitalisierung eine sechsstellige Anzahl, im unteren Bereich der sechsstelligen Anzahl von Jobs, die verloren gehen würden. Also die Substitutionseffekte sind das eine und das Arbeiten mit KI ist das andere. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem wir den Rahmen einer gewerkschaftlichen Diskussion verlassen. Denn das wirft die Frage auf, wie weit soll das Ganze denn gehen? Eine KI, also wenn man die ordentlich programmiert, dann noch mit der richtigen Robotik verknüpft, kann eine KI ja mehr oder weniger alles früher oder später. Und dann wirft sich ja die Frage auf, wer definiert denn, wo überhaupt noch Menschen arbeiten? Wird das unter ökonomischen Aspekten geregelt, aber wie sollen dann Menschen noch ihre Einkommen verdienen? Wie soll dann überhaupt noch Konsum stattfinden? Wer ist denn überhaupt noch Nachfrager? Wer fragt dann überhaupt noch welche Dienstleistung nach? Und wir kommen auch in eine ganz andere Debatte rein, nämlich die Frage, warum arbeiten wir überhaupt? Und die meisten Menschen, natürlich gehen wir alle zur Arbeit, um unsere Mietentilgungen und Brötchen zu finanzieren, also unser Leben zu finanzieren. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Arbeit, die wir machen, auch was damit zu tun hat, dass wir Bestätigung durch unsere Arbeit erfahren, durch unser Engagement bei der Arbeit. Und das ist schon fast, also wirklich, da sollte man auch nicht Arbeit unterschiedlich bewerten. Jeder hat was anderes gelernt, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten. Und wenn man die Chance hat, sich den Job oder die Tätigkeit, den Beruf auszusuchen, der damit einigermaßen passt, dann ist es im Handwerk, kann man im Handwerk genauso glücklich werden wie in der Wissenschaft, genauso in der Dienstleistung, in der Pflege, in allen möglichen Bereichen. Aber wir müssen irgendwann uns die Frage stellen, welche Arbeit wollen wir denn noch von Menschen, dass sie von Menschen in Zukunft gemacht wird? Und die Arbeit müssen wir dementsprechend dann auch honorieren. Und da müssen wir Arbeit, auch was Arbeitszeit angeht, völlig neu organisieren. Und wenn es dann dazu eine ordentliche KI gibt, die als Assistenzsystem funktioniert, dann ist das alles, kann das alles schön und gut werden. Wenn es allerdings eine KI gibt, die das unter ökonomischen Aspekten nur regelt und für wenige gigantische Gewinne erzeugt, dann werden wir ein Problem kriegen. Dann werden wir ein massives Problem kriegen, weil ein gewisser Grad von Arbeitslosigkeit, da wird eine Gesellschaft Programme finden und versuchen zu, also es wird einen Weg geben, wo wir versuchen werden, damit umzugehen. Aber irgendwann kippt das. Wenn irgendwann zu viele Menschen perspektivlos sind, dann werden wir ein richtig großes Problem bekommen. Alle bisherigen industriellen Revolutionen, die wir hatten, die haben im Endeffekt zu mehr Arbeit geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei der digitalen Revolution tatsächlich so sein wird. Aber damit das im Sinne der Menschen passiert, ist viel mehr Engagement notwendig, als wir das für Cloudworking und Crowdsourcing hatten und eine Diskussion, die den Rahmen gewerkschaftlicher Diskussionen verlässt.
Das war die Sendung mit dem Thema vom Crowdworking über agile Softwareentwicklung zur künstlichen Intelligenz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Gesprächspartner war Bert Stach. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering.
Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
Die gesamte Musik ist unter Creative Commons Lizenzen. 17 von Philipp Nelson, BY30, Human Race von Texas Radio Fish, BYNC30, Latino Blues von Wellman, BYNC ND30 und gerade hören Sie Hirondell von Popov, BYSA30.